Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die Geheimnisse des Reiches der Himmel.
Jesus Christus kommt wieder, das heißt, er wird als der König aller Könige auf den Wolken des Himmels erscheinen. Offenbarung 19, Vers 11 zeigt, wie er kommt, um das Gericht über diese Welt auszuüben. Und dann Offenbarung 20, dann wird er sein Reich hier aufrichten von 1000 Jahren. Das 1000-jährige Friedensreich. Das kommt erst, wenn der Messias aus dem Himmel kommt. Nun, was man aus dem Alten Testament bei genauem Lesen erkennen konnte, ist, der Messias, wenn er kommt, wird er in Bethlehem geboren werden. So steht es immer in Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von den Tagen der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Aber eigenartig in Daniel 7, Vers 12 und 13, dort liest man, der Messias, der Sohn des Menschen, wird auf den Wolken des Himmels kommen und sein Königreich aufrichten. Und diesen Unterschied hat man sehr wohl im Judentum festgestellt. Im Talmud wird darüber diskutiert. Warum wird da gesagt, er kommt auf einem Esel reitend? Zacharja 9,9. Frohlocke, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt auf einem Esel reitend. Der König auf einem Esel. Aber in Daniel 7, der König kommt auf den Wolken des Himmels. Und da wird diskutiert und auch in einem Buch von dem Tempelinstitut, also von diesem Institut, das sich jetzt vorbereitet für den dritten Tempel, wird das diskutiert. Wieso haben wir diesen Gegensatz in der Bibel? Und dann erklären sie, genau wie es im Talmud steht, die gehen immer nach der Tradition. Davon müssen sie dann noch befreit werden. Aber die sagen, das sind wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Wenn Israel unwürdig ist und die Tora, das Gesetz der Bibel, nicht beobachtet, dann kommt er auf dem Esel. Und wenn wir würdig sind, dann kommt er auf den Wolken. Nicht schlecht, muss man sagen, aber es ist nicht ganz die Wahrheit, denn es sind nicht zwei Möglichkeiten, sondern es sind zwei verschiedene Kommen desselben Messias. Das erste Mal sollte er in Bethlehem geboren werden und dann eben aufwachsen hier auf Erden, Israel das Reich anbieten, aber die Masse würde ihn ablehnen. Er wird ausgerottet werden und nichts haben, steht in Daniel 9,25. Also kein Königreich von Frieden hier haben, ausgerottet werden und nichts haben. Aber das zweite Mal, das hat der Herr Jesus in Matthäus 24 angekündigt, da wird er auf den Wolken des Himmels kommen, der Sohn des Menschen, um dann sein Reich aufzurichten. Und tatsächlich, beim ersten Mal, als er auf dem Esel kam, da war die Masse nicht würdig. War weit weg vom Wort Gottes. Und wirklich, wenn der Herr Jesus das zweite Mal kommen wird, in der Drangsal von 3,5 Jahren, dem größten Weltkrieg aller Zeiten, gerade davor, werden 2/3 in Israel ums Leben kommen, nach Zacharja 13, Vers 8. Aber 1/3 wird umkehren. Und wenn denn der Herr Jesus kommt auf den Wolken des Himmels, dann werden sie rufen, Baruch Atah, Beshem Adonai, gepriesen oder gesegnet sei, der da kommt, willkommen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, das ist genau das, was der Herr Jesus gesagt hat in Matthäus 23. Ich werde jetzt weggehen und ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr rufet, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, dann wird der Überrest ihn empfangen und Zachariah 12, Vers 10 sagt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen. Ja, das ist dann eben die dritte Phase des Reiches Gottes. Das ist so wichtig, dass ich jetzt das nochmals wiederhole. Also drei Phasen. Der König ist da. Und er bietet sein Reich Israel an. Aber es wird abgelehnt. Phase 2. Der König geht in den Himmel zurück und überträgt seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, das Reich. Und sie müssen in dieser Zeit das Wort Gottes in der ganzen Welt verbreiten. Phase 3. Der König kommt auf den Wolken des Himmels und wird das Reich Gottes so aufrichten, wie das im Alten Testament prophezeit war. Also, nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben ist das Reich Gottes nach der Prophetie des Alten Testaments. Und nun leben wir also jetzt im Reich Gottes. Aber wir müssen immer dazu erklären, Phase 2, nicht Phase 3. Und genau das bringen so viele heute vollkommen durcheinander. Und die tun so, wie eigentlich Phase 3 schon da wäre. Ja? Und als hätten wir jetzt einen Auftrag in der Mission, weltweit die Welt besser zu machen. Und einer hat gesagt, ich will 1 Million Soldaten Jesu Christi mobilisieren, um gegen AIDS zu kämpfen. Ja? Solche Dinge werden heute verbreitet und die Missionsgesellschaften werden umstrukturiert. Wir müssen diese Welt transformieren in das Reich Gottes, wo Gottes Herrschaft alles durchdringt. Die verwechseln alles mit Phase 3. Wir sind im Reich Gottes, natürlich, aber Phase 2. Und da gilt zum Beispiel 1. Korinther 4, Vers 20. Lesen wir mal. Da sagt der Apostel Paulus, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und in Römer 14, Vers 17, da lesen wir, denn das Reich Gottes oder eben das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, das ist das Reich Gottes heute. Und nach Kolosser 3, Vers 15, auch ein ganz interessanter Vers. 3, Vers 15, da sagt der Apostel Paulus zur Gemeinde in Kolossä, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen und so weiter. Hier wird übrigens nicht gesagt, der Friede des Christus regiert, sondern es ist eine Aufforderung, der Friede des Christus regiere. Und der Vers sagt nicht, der Friede des Christus regiert hier auf Erden, über die Nationen. Nein, in euren Herzen. Er spricht von den Gläubigen. Und es soll so sein. Aber es ist möglich, in dieser Phase B, dass auch ein Gläubiger seine eigenen Wege geht und sein Herz der Herrschaft des Herrn Jesus im Alltag verschließt. Und darum ist es eine Ermahnung. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Und das hängt damit zusammen, dass man eben das Wort des Christus reichlich unter den Gläubigen wohnen lässt. Und eben auch das Singen der Gläubigen ist eine ganz wichtige Sache. Darum wird gleich angefügt, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singend in eurem Herzen in Gnade. Das gehört zum Reich Gottes. Aber sehen wir, das ist etwas ganz anderes, als was manche sich eben unter Reich Gottes heute vorstellen. Und jetzt ist auch klar, das ist kein Widerspruch. Im Unser Vater beten wir, dein Reich komme. Das ist klar, das Reich ist nicht da. Doch, jetzt haben wir doch gerade gelesen, das Reich Gottes. Ja, natürlich, aber das ist Phase B. Und wenn wir im Vater Unser beten, dein Reich komme, dann beten wir um Phase C. Die dritte Phase, die ist zukünftig, die ist nicht jetzt. Und was auffällt, in vielen charismatischen Liedern wird so gesungen, als wäre Phase C schon da. Da muss man also gerade umdenken. Nein, das ist alles, muss man transponieren für die Zukunft. Das ist nicht jetzt. Ja? Und ist auch nicht jetzt, dass plötzlich all die Kranken aufstehen und der Lahme wird springen und der Blinde wird sehen, wie das steht in Jesaja 40. Für Phase C, das ist nicht für B. Schlagen wir mal auf, Jesaja 35, Vers 4. Sagt zu denen, welche zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Das ist aber nicht für jetzt. Dann, zuerst muss Gott kommen, und zwar als der Richter. Und dann wird das geschehen. Sieht man, da verschiebt man den ganzen Kalender Gottes. Und das ist fatal. Nicht wahr? Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel von ihr Lehren in 2 Timotheus 2, die sagen, die Auferstehung sei schon jetzt geschehen. Das war ein Irrtum im Kalender, nicht wahr? Die Auferstehung wird schon geschehen, einmal in der Zukunft. Die sagen, die Auferstehung ist schon geschehen. Und er sagt, und sie kehren den Glauben etlicher um. Die zerstören das Glaubensleben durch einen falschen Kalender. Und das ist eben hier auch möglich. Drum muss man sehr gut aufpassen. Nun, der Herr Jesus kündigt diese Geheimnisse des Reiches der Himmel an. Und das war im Alten Testament vorausgesagt. Schlagen wir mal auf, Psalm 78. Das ist ein messianischer Psalm. Und da hört man gleich den Messias sprechen zu seinem Volk. Psalm 78, Vers 1. Ein Maskil von Asaph. Horche, mein Volk, auf mein Gesetz, auf meine Tora. Neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Was wir gehörten erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen, ihren Söhnen, dem künftigen Geschlecht, erzählen den Ruhm des Herrn. Also hier sagt der Messias, wir erzählen das, was schon die früheren Generationen wussten, aber zusätzlich werde ich Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Und diese Rätsel, das sind die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Wenn einer denkt, das ist jetzt einfach seine Behauptung, schlagen wir auf Matthäus 13. Nein, das ist nicht einfach eine Behauptung, sondern der Heilige Geist, der Herr Jesus selber, macht das klar in Matthäus 13, Vers 34. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu der Volksmenge. Und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht. Und jetzt wird Psalm 78 zitiert. Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Das ist Psalm 78. Und der Herr begründet das damit, dass es notwendig war, dass er neue Dinge verkündigt, die man im Alten Testament nicht wissen konnte. Und jetzt schauen wir uns an, was das beinhaltet. Matthäus 13, da finden wir 7 Gleichnisse. Das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Nicht wahr? Matthäus 13, Vers 3. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus zu säen, und indem er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und alsbald ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100 und das andere 60 und das andere 30-fältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dann fragen die Jünger: Wieso sprichst du in den Gleichnissen? Weil es euch gegeben ist, das zu verstehen, und die anderen sollen es nicht verstehen. Nicht wahr? Das ist eigentlich genau das, der Grundsatz, den Blaise Pascal so schön beschreibt in seinem Buch Pensée. Blaise Pascal war ja ein Philosoph, Mathematiker, Erfinder einer Rechenmaschine in der Zeit der Aufklärung. Und das war ein Mann, der gegen diese aufklärischen Philosophen kämpfte. Die behaupteten, die Bibel ist gar nicht Gottes Wort und Gott ist weit weg und der greift gar nicht ein in die Geschichte. Und er schreibt in seinem Pensée: Es gibt genügend Licht für die wollen, um zu sehen. Und es gibt genügend Finsternis für die, die nicht wollen. Und das sehen wir auch unter unseren Bekannten immer wieder. Solche, die wollen und plötzlich die verstehen und erkennen die Wahrheit der Bibel. Und andere, nein, immer nein und ja und Ausreden und Argumente und so weiter. Und wirklich, man muss sagen, es gibt so viel Finsternis für die, die Finsternis wollen. Aber es gibt eine Scheidung. Die einen so, die anderen so. Und das macht der Herr. Euch ist es gegeben. Wer da hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, dem wird genommen werden. Ja, und jetzt dieses Gleichnis erklärt der Herr Jesus seinen Jüngern. Als erstes müssen wir mal deuten, was bedeutet der Acker? Und das wird im Zusammenhang mit einem anderen Gleichnis von dem Herrn gerade so gedeutet, Matthäus 13, 38. Der Acker aber ist die Welt. Ach so, der Acker ist die Welt. Und der Same wird, der zwei Bedeutungen. Eine Bedeutung erklärt der Herr Jesus in Lukas 8, Vers 11. Der Same ist das Wort Gottes. Also der Same bedeutet die Bibel, die Botschaft der Bibel. Jetzt ein Sämann, der den Samen ausstreut auf seinem Acker, was bedeutet das? Das Wort Gottes wird verkündigt in der ganzen Welt. Das ist die neue Phase. Der König, der abgelehnt ist, gibt ja in Matthäus 28 den Missionsbefehl: Machet alle Nationen zu Jüngern. Und sie müssen in die ganze Welt gehen, um das Evangelium zu verkündigen. Aber jetzt macht der Herr Jesus klar, es gibt unterschiedliche Böden. Und wenn ihr das Wort Gottes ausbreitet in der ganzen Welt, dann wird es immer diese 4 Reaktionen geben. Und das erklärt der Herr Jesus in Matthäus 13, Vers 18. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann? So oft jemand das Wort vom Reich, vom Königreich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Es wird also erklärt, die Vögel, die kommen und die Samen auf dem Weg aufpicken, die sind ein Bild von Satan und seiner Macht. Der Satan will Menschen, die das Wort Gottes hören, das sofort wieder wegnehmen. Rauben. Also er wird immer aktiv, wenn wir Gottes Wort verkündigen. Und die einen haben nichts. Die Vögel haben alles schon aufgefressen. Aber dann gibt es eine andere Gruppe. Der aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es alsbald mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur für eine Zeit. Und wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, alsbald ärgert er sich. Eine zweite Gruppe, die ist sehr positiv eingestellt. Und die freuen sich über die Bibel und was sie da hören und finden das spannend. So ähnlich wie in Athen. Wir wollen dich auch noch einmal darüber hören. Und dann steht, und Paulus ging aus ihrer Mitte hinweg. Wann haben die das wieder gehört? Das war die Gelegenheit. Durch Paulus. Ja, also die nehmen das mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel. Und man meint in der ersten Zeit, das sind echte bekehrte Menschen. Ja, das ist auch ein Kennzeichen des neuen Lebens, dass man die Bibel, eine Freude hat an der Bibel. Ja, natürlich. Aber nicht unbedingt. Es gibt auch solche, die nicht bekehrt sind und Freude haben an der Bibel. Und man kann es dann erkennen, wenn plötzlich richtige Nachteile kommen. Für Gläubige. Man merkt, es ist wirklich schwierig, ein Christ zu sein. Und man muss wirklich auch etwas aushalten. Wenn Verfolgung entsteht zum Beispiel. Plötzlich ist nichts mehr da. Weg. Und der Herr will seinen Jüngern klar machen, ihr müsst dann nicht durcheinander kommen. Das ist ein Prinzip, das wird immer so sein. Also wenn man das Wort Gottes nach Südamerika bringt, nach Australien, nach Afrika, überall wird man das immer wieder so erleben. Und dann eine dritte Gruppe, der aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Und die Sorge dieses Lebens und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht. Das sind die Dornen. Die haben auch ein Interesse an dem Wort, aber es gibt dann andere Dinge, die ersticken alles. Und da kann man natürlich alles Mögliche da hineinpacken, was die Sorgen anbetrifft und was der Reichtum mit allem Wohlstand, mit allem Luxus anbetrifft. Und das ist so eindrücklich, wenn man hört von denen, die die erste Stunde gerade genutzt hatten, als die Berliner Mauer gefallen war und dann rübergingen mit Traktaten und christlichen Schriften und Evangelien. Die Leute, die haben einen das förmlich aus der Hand gerissen. Und jetzt können wir nach Ostdeutschland gehen und es ist etwa so wie da. Das ist vorbei. Aber die haben ja auch die D-Mark gewechselt, eins für eins, und der ganze Wohlstand und alles kam und denkt, das ist nicht mehr da. Und Ukraine ist dasselbe. In der ersten Zeit, das war so fantastisch, und heute ist es auch nicht mehr so ganz einfach. Ja? Aber das sind diese Dornen. Und dann, Vers 23, der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, welcher wirklich Frucht bringt, und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fältig. Da, wo die gute Erde ist, wo wirklich auch Wurzeln gebildet werden, da haben wir es zu tun mit denen, die sich wirklich bekehren und neues Leben bekommen. Und dann steht dann eben auch Frucht und Vervielfältigung. Das ist das erste Gleichnis, wo der Herr Jesus zeigt, jetzt kommt eine neue Zeit. Bisher hat er die Jünger einfach geschickt in ganz Israel. Und jetzt bereitet er sie vor, jetzt gibt es eine Aufgabe, das Wort in der ganzen Welt, sprich in allen 5 Kontinenten, zu verbreiten. Und jetzt kommt das zweite Gleichnis, Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Sieh mal, warum ich die Elbefelder so schätze, also die alte, beziehungsweise die von CSV Hückeswagen, weil sie solche Details wiedergibt. Ich meine, in den meisten Bibeln steht doch hier, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich. Stimmt's? So etwa. Aber es heißt gleich geworden. Warum gleich geworden? Ja, weil das Reich Gottes aus Phase A eine neue Form angenommen hat, die jetzt in diesen Gleichnissen beschrieben wird. Dieses geworden ist ganz wichtig. Jetzt kommt eben etwas Neues, etwas, das nicht bekannt war vorher. Seinen Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging hinweg. Ist wieder klar, was der Acker ist? Die Welt. Ja? Und der gute Same, das Wort Gottes. Aber jetzt kommt ein anderer und der sät Unkraut. Und da ist nun wieder wichtig. Die alte Elbefelder hat hier bei Unkraut eine Fußnote und erklärt eigentlich Lolch. Ein dem Weizen ähnliches Unkraut. So auch Verse 26, 27 etc. Das ist ganz entscheidend. Lolch ist also ein Unkraut, das sieht aus wie Weizen in der Anfangsphase. Man kann es praktisch nicht unterscheiden. Und glücklicherweise heute ist das für uns nicht mehr so ein Problem. Aber in früheren Jahrhunderten war das ein echtes Problem in Europa. Weil dieser Lolch ist ein gefährliches Kraut. Nicht wahr? Wenn man den vermischt, seine Frucht mit den Samen von Weizen, dann gibt es Vergiftungen. Also der Lolch führt zu Schläfrigkeit, Übelkeit, Krämpfe und er kann sogar tödlich sein. Und er kann auch zu Aphasie führen, also Sprachlosigkeit, ja? Ja? Man kann dann richtig lallen. Ja, und ja, wie beim Zungenreden bei manchen, ja? Aber das ist eben dieses Unkraut und eben das Wissen, dass es nicht irgendein Unkraut ist, sondern eines, das dem Weizen ähnlich sieht, das ist die Pointe, um das Weitere zu verstehen. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut, aber eben der Lolch. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Lolch? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Lolchs zugleich mit demselben den Weizen ausrauft. Lasst es beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Jetzt macht dieses Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen klar, das Reich Gottes wird eine ganz eigenartige Form annehmen. Da wird nämlich eine Mischung entstehen von nur Bekennern, die gar keine echten Christen sind mit Wiedergeburt und solchen, die es wirklich sind. Aber es ist manchmal ganz schwierig zu unterscheiden. Ist das jetzt Lolch oder ist das Weizen? Und darum, die Jünger, diese Knechte, die wollten gleich vorgehen und den Lolch da ausreißen. Und da sagt der Herr, nein. Es könnte nämlich sein, dass ihr dann auch den Weizen kaputt macht und ausreißt. Also lasst beides wachsen. Erst dann in der Vollendung wird das geklärt werden. Schauen wir, der Herr Jesus erklärt das in Vers 36. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus. Seine Jünger traten zu ihm und sprachen, übrigens, welches Haus? Das Haus. Das ist in Kapernaum. Der Herr hat ja da am See Genezareth gesprochen, Matthäus 13, Vers 1. Und dann ging er in das Haus von Petrus und Andreas, das man ja archäologisch die Überreste davon wieder entdeckt hat in Kapernaum. Und das war damals ganz nahe am Ufer. Ja, der Herr geht in das Haus und dort im trauten Kreis der Jünger erklärt er. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er beantwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Messias. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber, die sind die Söhne des Reiches. Das sind die wahren Gläubigen, die auch ins Reich Gottes eingehen werden. Einmal. Nicht wahr? Der Jesus sagt ja zu Nikodemus in Johannes 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nur die Wiedergeborenen sind Söhne des Reiches, die einmal in das tausendjährige Reich eingehen werden. Also darum, der gute Same, dies sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut oder der Lolch aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Sieht man, die Vollendung des Zeitalters. Der Jesus sagt ja in Matthäus 28 seinen Jüngern, geht in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium allen Völkern. Siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Also wir sind jetzt in diesem Zeitalter und das zukünftige Zeitalter, das ist das tausendjährige Friedensreich. Und die Vollendung des Zeitalters, das ist eben die Endzeit. Und die Endzeit ist nicht der Weltuntergang, sondern das Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen des Herrn Jesus und seinem zweiten Kommen. Das ist die Ernte, ist die Vollendung des Zeitalters, die das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt. Die Schnitter aber sind die Engel. Verzeihung, Vers 39. Und jetzt Vers 40. Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Eben dann, wenn Jesus Christus wiederkommt als der Richter. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich, das ist das Reich, Phase B, alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Ja, dieser Vers 43 ist doch so schön vertont, wo? Elias von Mendelssohn. Wunderbar. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also der Herr Jesus macht es uns so einfach. Wir können das genau verstehen. Aber das ist die große Überraschung. Die letzten 2000 Jahre wurden zu einer Geschichte der Christenheit, wo man sagen muss, der größte Teil der Christenheit ist heute nur Bekenner. Ich weiß, es sind über 2 Milliarden, die sich zum Christentum bekennen. Das sind übrigens mehr als zum Islam. Aber der große Teil ist nur formell und sind Bekenner. Und der Herr kennt natürlich alle wahren Gläubigen in allen Kirchen, wo sie auch sind. Ja, aber es ist eine Vermischung. Und der Herr sagt, ja, nicht ausreißen. Was bedeutet das? Ja, in der Kirchengeschichte sehen wir, da gab es den Befehl von Rom, alle Heretiker verbrennen auf dem Scheiterhaufen. Ja? Das war Ausreißen. Und was haben sie gemacht? Die haben in der Verfolgung der Waldenser etwa 800.000 Waldenser umgebracht. Das waren Katholiken, die durch das Lesen der Bibel noch vor der Reformation von Luther haben die erkannt, wir werden nicht durch gute Werke gerettet. sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und die wurden wirklich auf Blut verfolgt. Und ich weiß noch, als ich einmal Vorträge hatte in Torre Pellice, in der Nähe von Torino, da haben mir die Geschwister dort gesagt, siehst du dort im Wald, dort gibt es eine Höhle. Da haben sie die Waldenser zusammengedrängt in die Höhle und die haben sich dort auch versteckt in den Höhlen und die wurden dort verbrannt, in der Höhle. Da wurde der Weizen ausgerissen. Das war nicht Lolch. Und eben zu Hunderttausenden. Und das Gleiche dann mit den Hugenotten. Die Hugenotten, das waren ursprünglich alles Katholiken, die hatten erkannt durch die Verkündigung, durch das Bibellesen, wir werden allein durch die Gnade des Herrn Jesus und durch den Glauben an sein Erlösungswerk gerettet und nicht, wie die Kirche uns immer sagte, wir müssen gute Werke tun, um vielleicht dann gerettet zu werden. Und bereits in der Bartholomäusnacht wurden 30.000 oder noch mehr umgebracht. Und dann ging das Morden weiter über Jahrzehnte. Furchtbar. Das sind Beispiele, wie man Weizen ausgerauft hat. Und das war nicht Lolch. So, jetzt kommt eine neue Phase im Vortrag. Das ist die Kuchenphase. Also eine halbe Stunde. In der Pause kam noch der Gedanke auf, ich hatte ja erklärt, Jesaja 35, Gott wird kommen als Richter, dann wird der Lahme aufspringen und der Stumme jauchzen. Und die Frage war, oder die Frage ist, die sich stellt, ja, aber in der Lebzeit des Herrn Jesus, in Phase A, da ist es ja auch so gewesen, dass der Herr Jesus so viele geheilt hat. Lahme, Stumme und so weiter. Nun, der Herr Jesus kam in Phase A mit dem Ziel, Phase C aufzurichten. Und darum hat er bereits diese Wunder getan, um auszuweisen, dass er der König ist von Phase C. Aber er wurde dann abgelehnt. Und dann kam eben die Wende. Und nun haben wir einen ganz interessanten Ausdruck in Hebräer 6. Da spricht Paulus über Wunderwerke, die ja auch die Apostel des Herrn Jesus zu ihrer Bestätigung, dass sie eben die von dem Messias eingesetzten Apostel sind, ausübten. Und da sagt der Apostel in Hebräer 6, Vers 5, und das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Sieht man den Ausdruck, das zukünftige Zeitalter? Das ist der rabbinische Ausdruck für das tausendjährige Reich. Die Rabbiner haben immer gesprochen von Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter. Und Ha'olam Haba, das kommende Zeitalter, das zukünftige Zeitalter, das ist die Zeit, wenn der Messias König in Frieden über die ganze Welt regiert. Und jetzt wird hier in Hebräer 6 eben gesprochen von den Wunderwerken des zukünftigen Zeitalters. Das heißt also, diese Wunder, die der Herr Jesus getan hat und auch die Apostel, die waren ein Vorgeschmack auf die Zeit des tausendjährigen Reiches. Eben, das sind die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Sie sind nicht typisch für dieses Zeitalter. Übrigens, den Unterschied dieser zwei Zeitalter hat man auch in Epheser 1, Vers 19. Epheser 1, Vers 19 bis 21. Ich lese aber nur den Schluss, Vers 21. Der Herr Jesus ist jetzt gesetzt im Himmel über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Sieht man diese beiden Zeiten, dieses Zeitalter, das Zukünftige. Haolam hazeh, haolam haba. Und eben die Wunderwerke des Herrn Jesus und auch die der Apostel waren Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Denn sie sollten das vorwegnehmen als Vorgeschmack, was einmal eben im tausendjährigen Reich kommen wird. Und jetzt wird klar, wenn behauptet wird, eigentlich sollten die Gläubigen gar nicht krank sein, sie sollten alle geheilt werden und so weiter. Das ist nicht für dieses Zeitalter. Das ist erst für das Zukünftige. Und darum gilt Jesaja 35. Gott wird kommen, dann wird der Lahme springen und so weiter. So, jetzt gehen wir weiter in Matthäus 13. Und zwar, nachdem wir also diese Vermischung gesehen haben von Lolch und Weizen und der klaren Anweisung des Herrn, kein Recht, etwas, das wie Lolch aussieht, auszuraufen. Man muss es stehen lassen. Gott wird einmal das Schlussgericht ausüben und hier die Trennung ziehen. Jetzt kommt Matthäus 13, 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Königreich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das zwar kleiner ist als alle Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen. Ich liebe den Senf, den Dijon-Senf, da wo man die Körner noch sieht. Und da sieht man auch, wie klein eben die Senfkörner sind. Sie sind im Vergleich zu den Küchenkräutern, die man so im Alltag hat, eben wirklich die kleinsten. Der Herr meint nicht, verglichen mit allen Pflanzen, auch in Südamerika, sondern es geht um das Alltagsleben. Er sagt eben, sie sind kleiner als alle Samen. Aber das Erstaunliche ist, aus diesen kleinen Samen können dann wirklich Bäume von mehreren Metern Höhe entstehen. Und damit macht der Herr klar, in Phase B, da gibt es einen ganz, ganz kleinen Anfang. Und wirklich, wenn man den Anfang des Christentums sieht in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, da waren etwa 120 Jünger beieinander und dann kam Pfingsten. Der Heilige Geist wurde ausgegossen, Petrus predigt, es kommen 3000 zum Glauben, aber auch das war ja eigentlich nur ein kleiner Überrest, wenn man denkt, damals waren in Jerusalem vielleicht 2,7 Millionen Menschen zum Pfingstfest. Das war ja eigentlich das meistbesuchte Tempelfest in Jerusalem. Und gut, in den weiteren Wochen und Monaten kommen noch Tausende dazu, aber eben in Bezug auf ein Volk, das mehrere Millionen umfasste, war das doch nur ein kleiner Überrest. Aber aus diesem kleinen Anfang des Christentums sollte ein Baum werden. Ja, das hebräische Wort übrigens für Baum, Etz, kommt von Atzatz, stark sein. Das ist so schön an der hebräischen Sprache. Sie ist von der Wortherkunft so durchsichtig. Man kann die meisten Wörter kann man zurückführen auf Wurzeln von drei Konsonanten. Und die sind meistens Verben. Und da kann man eben erklären, warum heißt der Baum Baum? Ja, der durchschnittliche deutschsprachige könnt ihr nicht auf Anhieb sagen, warum der Baum Baum heißt, ja? Aber im Hebräischen ist es ganz anders. Baum, Etz, Atzatz, stark sein. Das ist eben nicht so ein Pflänzchen, ja? Sondern der Baum hat Holz und ist stark. Und darum ist ja der Baum in der Bibel immer wieder ein Bild von Großmächten. Ezekiel 31, die Zeder ist ein Bild des assyrischen Weltreiches. Oder dieser große Baum in Daniel 4, ein Bild von dem Reich Nebukadnezars. Und jetzt hier, das Senfkorn wird zum Baum. Das heißt, aus dem Christentum, das so klein begann, soll schließlich ein Baum, eine Großmacht werden. Und wenn wir schauen, was geschehen ist im Lauf der Kirchengeschichte, das wurde sogar so, dass der Papst in Rom mächtiger war als alle Könige und Kaiser in Europa. Und er hat die Könige abgesetzt oder Kaiser abgesetzt und konnte sie einsetzen und krönen. Ein Machtsystem sollte entstehen. Und dann steht hier, sodass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen. Und wir sehen in Matthäus 13, in diesem Textzusammenhang, haben die Vögel nicht gerade eine sehr positive Bedeutung. Ja? Wir haben gesehen, die Vögel, die die Körner auf dem Weg auffressen, die sind ein Bild von Satan. Und tatsächlich in Offenbarung 17 und 18, wo die katholische Kirche als Machtsystem prophezeit ist, mit Sitz auf sieben Hügeln, sieben Hügelstadt Rom, betrunken vom Blut der Heiligen und hat das Königtum über die Könige der Erde. Da wird gesagt in Offenbarung 18, Vers 2, und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Da sehen wir wieder den Zusammenhang zwischen Vögel und Dämonen. Ja? Also diese Vögel in diesem Baum stellen dar, dass alle möglichen Dämonen ihren Platz haben in diesem Machtsystem. Und wenn man denkt, Apostel Paulus spricht ja in 1. Timotheus 4, in späteren Zeiten werden viele von dem wahren Glauben wegkommen und sie werden achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Was lehren die? Ja, 1. Timotheus 4 sagt es. Die in Heuchelei Lügen reden, indem sie gebieten, sich von Speisen zu enthalten und verbieten zu heiraten. Ja, da haben wir genau die Askese und das Zölibat. Und das wird bezeichnet als Lehre von Dämonen. Und das kam in der Kirchengeschichte eben sehr, sehr früh auf. Und die Irrlehren haben sich so vermehrt durch die Jahrhunderte hindurch. Ständig kamen neue Irrlehren dazu, die ganz klar vom Wort Gottes weggeführt haben. Und eben, es kam auch schon sehr früh dazu, dass man Maria begann anzurufen. Und auch andere sogenannte Heiligen. Aber die Bibel verbietet uns jeglichen Kontakt mit Verstorbenen. Das ist Spiritismus. Wenn man Verstorbene anruft, und die werden dann auch eben so behandelt wie Götter und Göttinnen. Ich war der Meinung, Menschen in Polen, sie könnten Maria anrufen. Ja, aber die Katholiken in Bolivien, die tun dasselbe. Und die glauben, Maria könne die Leute in Polen und gleichzeitig die Leute in Bolivien und dann auch die Katholiken in Südafrika und in Australien hören. Ja, das sind göttliche Eigenschaften, wenn man alle auf der ganzen Welt hören kann, auf Abstand. Ja, ohne Handy. Ja, da merkt man, das ist eine Vergötterung von Menschen. Und die 10 Gebote sagen ja im 1. Gebot, keine anderen Götter neben mir haben. Und das 2. Gebot, keine Bilder verehren und sich davor niederwerfen. Aber das kam alles auf als Lehre, dass man eben Statuen verehren und Bilder verehren soll. Das sind diese Vögel, ein Machtsystem. Und jetzt Vers 33, da geht es weiter. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, welchen eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl verbarg, bis es ganz durchsäuert war. Sauerteig ist in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, immer ein Bild für das Böse. Ich war beim Passafest, Da musste man ja vorher allen Sauerteig ausfegen aus den Häusern. Und der Herr Jesus spricht in Matthäus 16, Vers 12 von dem Sauerteig als von der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Die Pharisäer, das waren die, die zur Bibel Dinge hinzugefügt haben. Und die Sadduzäer, das waren die Liberalen, die haben von der Bibel weggenommen. Und beides wird als Sauerteig bezeichnet. In 1. Korinther 5, im ganzen Kapitel, geht es um das Problem von Unzucht in der Gemeinde. Und der Apostel Paulus vergleicht diese Unzucht mit Sauerteig. Und dieser Sauerteig soll ausgefegt werden. Darf man nicht akzeptieren. Also ist Sauerteig ein Bild von falscher Lehre und auch von Unmoral. Aber hier wird gesagt, das Reich der Himmel ist gleich einer großen Menge Mehl. Und eine Frau setzt da ein bisschen Sauerteig rein. Aber der Sauerteig hat eben die Eigenschaft, dass er alles durchsäuert, alles ansteckt. Das Prinzip des faulen Apfels unter 100 Kilo gesunden, schönen Äpfeln, und er macht alles kaputt. Aber umgekehrt geht es einfach leider nicht. Wäre auch mal schön, wenn man 100 Kilogramm verfaulte Äpfel hätte, eingesunden und alles wird gut. Weiter kommt dazu, das ungesäuerte Brot wird in 1. Korinther 5 genannt, Brot der Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Lauterkeit. Warum? Ja, das bläht sich nicht auf und gibt vor, als wäre mehr da, als wirklich da ist. Sauerteig ist ein Bild von Bluff und auch von sich aufblähen, vom Stolz. So ist also Sauerteig ein Bild der Sünde im Allgemeinen, und eben von Irrlehre und Unmoral im Besonderen. Und was wird jetzt in diesem Gleichnis ausgesagt? Die ganze Christenheit wird von Irrlehre durchsäuert und auch von Unmoral. Und das hat nun in der Kirchengeschichte eine solche Spitze erreicht, dass eben Kirchen heute öffentlich dafür einstehen, dass man als Pfarrer kann man Homosexualität ausleben und man kann in Unzucht leben und das wird akzeptiert, sogar verteidigt. Das hätte man sich vor 100 Jahren nicht vorstellen können, was heute geschehen ist. Aber es ist genau das, was hier steht. Alles durchsäuert und man kann nichts dagegen unternehmen. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen, da wird keine Korrektur akzeptiert. Und wenn man auch sieht, wie sogar in Freikirchen, wenn man mit den Jugendlichen spricht, ist vorehelicher Verkehr Sünde. Das ist für viele gar nicht mehr klar. Aber ich weiß noch, in meiner Jugend, das ist ja noch nicht so lange her, ja? Ja, schon ein paar Jahrzehnte, aber nicht Jahrhunderte. Nein, und also in meiner Jugend war das völlig klar unter den Freikirchen. Da hat man diese Dinge auch ganz klar den Jugendlichen gelehrt. Das geht absolut, ist ein No-Go für Christen, voreheliche Beziehung. Das war völlig klar. Aber heute wird das von manchen in Frage gestellt. Und das gehört genau dazu, eben Sauerteig durchsäuert alles. So schlimm das ist, aber es ist doch schön, dass Matthäus 13 hilft uns in diesem Chaos, in dem wir sind, uns zurechtzufinden. Und es ist doch ganz anders, es gibt ja die Leute, die ärgern sich, wie die Leute am Stammtisch. Die von Bern, und dann wird gepoltert und auf den Tisch geschlagen, was die alles falsch machen, die ärgern sich. Aber es ist doch so schön, wenn man einfach sieht, diese Missstände, aber man muss sagen, der Herr hat's vorausgesagt. Und wir müssen da nicht poltern und uns ständig ärgern, blau und grün. Aber es hilft uns, in einer verrückten Welt uns, und eben verrückten christlichen Welt, uns zurechtzufinden. Ja, der Herr hat's gesagt. Eigentlich überrascht das ja gar nicht. So traurig, nicht wahr, was der Herr hier vorausgesagt hat. Aber er hat es vorausgesagt. So wird es kommen. Und wenn jetzt Muslime kommen und die sagen, seht ihr, wir müssen nach Europa kommen, wir bringen diesen unmoralischen Europäern endlich mal bei, was richtig ist, was recht ist. Muss man sagen, ja, unser Herr hat uns vorausgesagt, dass es eine solche Katastrophe geben wird in der Christenheit. Aber übrigens, wir brauchen jetzt nicht Polygamie. Das müsst ihr uns nicht bringen. Denn unser Herr hat ganz klar gesagt, dass nur ein Mann und eine Frau zusammengehört. Und wir brauchen keinen, der 500 Jahre später kommt und plötzlich sagt, man kann doch 4 Frauen haben. Das geht absolut nicht. Und Polygamie war schon im Alten Testament vor Gott eine Sünde. Gott hat im Schöpfungsbericht ganz klar festgehalten, ein Mann und eine Frau und diese zwei werden ein Fleisch sein. Und nicht etwas anderes. Nein, das brauchen wir nicht, aber eben, das, was ihr seht und euch wundert, dass sowas möglich ist, das hat unser Herr aber vorausgesagt. Nun, in diesem gleichen Kapitel kommt jetzt eine neue Serie von Gleichnissen ab Vers 44. Und da zeigt der Herr Jesus das Schöne, das Schönste im Bereich der Himmel.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas »Die Geheimnisse des Reiches der Himmel«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.